Gut, dass wir hier nur Radio machen und keine Talkshow im Fernsehen. Bei Talkshows ist er nämlich prinzipiell eher nicht dabei. Das Durcheinandergerede vor laufender Kamera erscheint ihm oft zu laut, zu konfus, um sich daran zu beteiligen. Dabei hat der Autor und Orientalist Navid Kermani, und um ihn geht es heute in SWR 2 Zeitgenossen, wirklich sehr viel zu sagen. In seinen Büchern, Essays und auch Reportagen geht es im Wortsinn um Gott, um die Welt, um Christentum, um Orient und Westen, die Welt so zerrissen, wie sie ist. Und es geht auch immer um Zweifel, Ängste, Hoffnungen, also immer auch um uns selbst und um eine Frage, die heute eigentlich gar nicht mehr so wichtig genommen wird. Wie hältst du's mit der Religion, Navid Kermani? Das ist schon seltsam. Religion spielt eine immer geringer werdende Rolle in unserer Gesellschaft. Sie machen sie immer wieder auch zum Thema in ihren Büchern, in ihren Schriften und sind damit unglaublich erfolgreich. Der Friedenspreis des deutschen Buchhandels, den können Sie jetzt einordnen bei den vielen anderen Preisen, die Sie bekommen haben. Wenn Sie aus Ihrem neuen Buch lesen, Ungläubiges Staunen, füllen sich die Säle bis auf den letzten Platz. Wie erklären Sie sich das?
Es ist ja nicht so, dass ich jetzt ausschließlich über Religion spreche. In diesem neuen Buch geht es um Religion. Aber in den Werken davor spielte das sicher auch eine Rolle, aber nicht jetzt so explizit und so dezidiert wie in dem neuen Buch. Es ist offenbar so, dass das einerseits einen großen, das merke ich auch, Abwehrreflex gegen alles Religiöse mittlerweile gibt, auch in der Gesellschaft. Man merkt das an den wirklich wütenden Reaktionen und auch beleidigenden Reaktionen, sobald irgendwer Religion mal nicht nur im Zusammenhang mit Gewalt bespricht, sondern auf andere Aspekte eingeht, also nicht sofort problematisiert, dann fängt man sich mit Sicherheit einen ganzen Schwall an Kommentaren und an bösen Reaktionen ein. Aber zugleich gibt es offenbar auch ein Bedürfnis, über Religion zu sprechen, anders als es vielleicht in den Kirchen oder Moscheen geschieht. Also die Religion auch zurückzuerobern, aus der organisierten Religion herauszuholen, weil offenbar das da nicht immer genügt. Es ist ja nicht so, dass jetzt nur schön, dass meine Lesungen voll sind, aber es sind ja nicht nur meine Lesungen voll, sondern es ist doch erstaunlich, wie viele Menschen sich in Deutschland für Lesungen überhaupt interessieren. Also, dass sie eine Stunde lang komplexe, schwierige Themen bereit sind, zuzuhören, andächtig einer Sprache, die geformt ist, die nicht der Alltagssprache entspricht. In der Philharmonie sind die Menschen bereit, mit großer Begeisterung auch lange Konzerte, Opern, im Theater 6-7 Stunden, all dem setzen sie sich aus und sind sie bereit, sich anzuhören, anzuschauen, weil es nicht ihre Alltagswelt verdoppelt. Und ich glaube, je mehr sich Religion sozusagen versuchen anzupassen an das, was ohnehin gesprochen wird, desto mehr entsteht ein Bedürfnis, natürliches Bedürfnis, und das ist auch mein Bedürfnis, Orte zu finden, in denen zum Beispiel Form ernst genommen wird, in denen Sinn nicht nur über Denken geschaffen wird, sondern auch über Gefühle, über Emotionen, über Bilder, über all das. Jedenfalls die Menschen, die ich in der Philharmonie treffe oder bei Lesungen treffe, die trifft man dann vielleicht nicht so oft in der Kirche. Obwohl sie doch eigentlich das Publikum wären, das sich für große Kunst, großartige Sprache, großartige Lieder, wie es die doch eigentlich in der Kirche gibt, interessieren könnte.
Ich habe sie bei so einer Lesung erlebt in einer evangelischen Kirche, die war proppenvoll eigentlich. Der Traum jedes evangelischen Pfarrers, der sonntags vor halbleeren Bänken redet. Wie sehen Sie sich selbst? Sie selbst sind gläubiger Moslem, schiitischer Moslem. Sie stehen in einem evangelischen Kirchenhaus, in einem katholischen Kirchenhaus, oft unterm Kreuz. Ist das für Sie der genau richtige Ort, an dem Sie dann sein wollen, wenn Sie darüber reden?
Naja, bei diesem Buch ist das naheliegend. Es ist ja nicht so, dass ich nur Bücher über das Christentum geschrieben habe, sondern das ist mein erstes und vermutlich auch nicht, es wird nicht so ein Dauerthema werden, aber dass ich jetzt für dieses Buch Christen besonders interessieren, das ist ja naheliegend und das freut mich ja auch sehr und es ist auch toll, dass das Buch gelesen wird, wahrgenommen wird, das wünsche ich mir ja nur. Und dass es auch als etwas wahrgenommen wird, was freundlich ist. Und das ist ja, hat ja eine Empathie, dieses Buch, auch für die christliche Religion. Und wenn das verstanden und geschätzt wird, dann ist es ja schön. Aber natürlich, es ist auch ein bisschen kurios, dass da jemand wie ich kommt und die Kirche ist voll. Und ich merke ja auch, dass die Fragen, die ich durch das Buch aufwerfe, die Leute interessieren. Also nehmen Sie nur, wir haben gestern, Sie waren ja dabei, dann, wenn man dieses Bild sieht von der Opferung Isaaks, also was macht denn Abraham? Er killt seinen Sohn, er tötet seinen Sohn, ohne irgendwie nur eine Sekunde des Bedenkens, des Zögerns, des Zweifelns. Gott befiehlt ihm, tu das und er tut es.
Er ist kurz davor, es zu tun.
Ja, ist kurz davor. Also das ist das Interessante auf dem Bild von Caravaggio, dass er es wirklich getan hätte. Es erscheint ein bisschen ärgerlich sogar, dass der Engel ihn abhalten will. Also was soll das denn jetzt? Und das sind ja Fragen, die auftauchen, wenn man die Bibel liest oder auch den Koran liest. Und vielleicht ist es gar nicht immer nur notwendig, das alles zu beschwichtigen und zu sagen, ja, so ist es gar nicht gemeint. Vielleicht ist es ja genau so gemeint. Was bedeutet das für uns, wenn wir es ernst nehmen?
Da muss man jetzt das Buch ein bisschen beschreiben. Titel: Ungläubiges Staunen. Es ist ein sehr persönliches Nachdenken vor 40 christlichen Kunstwerken, meistens alte Kunstwerke, aber auch neuere, modernere. Was hat Sie dazu gebracht, sich diesen Titel auszusuchen, der ja erstaunlich ist, ungläubiges Staunen?
Ach, weil es genau diesen schönen Doppelklang hat. Also erstmal das Staunen ist genau diese Bewegung oder der Vorgang, der stattfindet. Man sieht vor einem Bild und kann es erstmal nicht fassen. Was ist das denn? Also das ist ja etwas, was das Schönste ist, was man eigentlich vor einem Kunstwerk oder vor einer Musik eigentlich empfinden kann. Dieses Staunen, das hat man so noch nicht gewusst, erlebt, gehört, gesehen. Es bringt einen auf neue Dinge, die wir vielleicht auch gar nicht zuerst fassen können, vielleicht bis zum Ende nicht verstehen können. Und dennoch interessieren sie uns. Die Dinge, die wir sofort verstehen, die haben wir nach 2 Sekunden vergessen, weil dann sind sie abgehakt. Und das macht ja Kunst und Musik so reizvoll für uns, weil gerade nicht, weil wir sie verstehen, sondern weil wir sie nicht verstehen. Und das ist vielleicht auch mein Ungenügen, dass ich häufig in Kirchen oder auch Moscheen oder anderswo empfinde, dass mir alles verständlich gemacht wird. Also das verstehe ich ja schon selbst, aber das Geheimnis, das doch Religion auch ist. Also Religion ist ja Verstehen, aber es ist eben auch Nicht-Verstehen. Und beides gehört zusammen oder beides macht das Religiöse aus. Und das Schöne ist natürlich bei dem Titel, das ungläubige Staunen, eben beides. Es ist das ungläubige Staunen, wo man das Ungläubige betont. Aber es ist auch, wir nutzen ja das Wort ja auch oder die Redewendung auch dann, wenn man eigentlich sehr gläubig ist oder wenn man eigentlich etwas ganz ein positiv überwältigt. Ungläubig zu staunen ist ja auch etwas, was eine sehr, sehr positive Beschreibung sein kann. Und genau diese Ambivalenz entspricht ja vielleicht auch hoffentlich dem Buch.
Dieses einerseits verankert sein im Islam, und das sind sie, aber andererseits eben auch diese Auseinandersetzung mit dem Christentum. Diese Zuneigung vielleicht auch, die immer wieder da zu spüren ist, hat das schon ganz früh bei Ihnen angefangen? Sie sind ja aufgewachsen im streng kalvinistischen protestantischen Siegerland in Siegen als 4. Sohn einer iranischen Arztfamilie. War das Christentum im Grunde da das Umfeld, das Sie gespürt haben auch?
Naja, in gewisser Weise war es vielleicht ganz gut, dass ich zwar in diesem streng religiösen Umfeld groß geworden bin, aber nicht dazu gehörte. Also ich glaube, ich hätte mich, genau wie viele meiner Freunde, viel schwerer damit getan, wenn ich selbst in einem dieser Dörfer aufgewachsen wäre. Das hätte ich wahrscheinlich als sehr beengend empfunden. Aber so als Besucher war es auch wieder sehr nett und freundlich. Und Leute waren ja nicht unfreundlich zu einem Fremden. Und ich habe eigentlich über die Jahre, es gibt immer solche und solche. Und wenn ich jetzt die Liste der 5 schlechten Erfahrungen hier aufblättern würde, dann würde mir auch was einfallen. Beim Lauf der Jahre habe ich die Christen, auch wirklich die Menschen, gläubige Christen, doch insgesamt als etwas sehr, sehr Schönes und Beglückendes und Bereicherndes wahrgenommen. Und zwar dezidiert nicht nur jetzt Menschen, die auch irgendwie christlich waren, sondern die eben gerade etwa Ordensschwestern oder Mönche, solche Menschen oder Priester, Pfarrer oder auch sehr, sehr gläubige Laien. Insofern, das waren ganz überwiegend und auch auf meinen Reisen immer sehr, sehr gute und schöne Erfahrungen. Und das prägt einen natürlich.
Sie haben als Jugendlicher sogar das Leistungsfach Religion gewählt.
Nicht nur gewählt, wir haben es sozusagen erfunden, kann man sagen. Wobei das wirklich auch etwas kurios war, weil wir waren einfach so eine eingeschworene Gemeinschaft von so 10, 12 Jungs und Mädchens, die größtenteils dezidiert areligiös waren, aber die einfach zusammenbleiben wollten. Und dann haben sich alle zur Überraschung aller Beteiligten, aller Lehrer für evangelische Religion entschieden. Also das, und es gab überhaupt keinen Lehrer, der das hätte unterrichten können. Der musste extra herbeigeholt werden. Und der hatte doch hier und dort schwer zu kämpfen mit dieser nicht sehr gläubigen Gemeinschaft von Religion, Leistungskursschülern.
Also in jungen Jahren war Religion Mittel zum Zweck.
Naja, es war dann irgendwie dann doch sehr, sehr schön. Das war, ich glaube, wir haben diesen Kurs alle dann sehr gemocht und kamen mit dem Lehrer dann auch gut klar. Es gab hier und dort gewisse Konflikte. Aber es war insgesamt war das eine sehr schöne Erfahrung. Und das Merkwürdige, Seltsame war, es gab noch so zwei, drei andere, würde ich sagen, die auch wirklich religiös waren. Einer ist sogar hinterher dann ins Kloster gegangen. Die Mehrzahl waren eher aus einem ganz anderen Lager. Aber ich gehörte dann auch eher zu denen, die einen Bezug zur Religion hatten. Und ja, das habe ich nicht bedauert, diesen Kurs.
Aber dieser Bezug zur Religion, der stammt ja jetzt nicht ursprünglich aus dem Siegerland, dem protestantischen, sondern wenn ich das richtig deute, dann stammt er eigentlich eher aus den Sommerferien, die sie häufig in Isfahan verbrachten, bei ihren Großeltern, ja, in der Herkunftsstadt ihrer Familie.
Ja, auch bei meinen Eltern. Also das Religion war praktiziert. Ich habe sie gesehen in unserem Elternhaus, bin damit aufgewachsen. Die Verwandten waren teils religiös, also nicht alle. Also es ist schon so, dass man in der Mittel- und oberen Mittelschicht, zu der wir im Iran gehören, in der Regel nicht besonders religiös ist. Also nicht jedenfalls nicht im äußeren Sinne religiös ist. Also nicht, dass man alle sich davon distanziert, aber es ist nicht so sehr anders als hier. Also der prozentuale Anteil von praktizierenden Muslimen in der Mittelschicht ist bestimmt nicht höher als unter praktizierenden Christen in der Mittelschicht hier.
Aber in Ihren Büchern tauchen immer wieder bestimmte Personen auf.
Genau.
Ihr Großvater,
genau,
Ihre Tante, Robert,
einige,
der Ingenieur Kermani,
also
so Schlüsselfiguren.
Eben, genau, einige Schlüsselfiguren gab es und die waren eben dezidiert religiös. Also auch haben das auch nach außen gekehrt. Und das waren eben fantastische Menschen, also die mich zutiefst geprägt haben und die mir eine Haltung gegenüber der Welt und gegenüber dem Glauben und gegenüber Gott sozusagen, die entscheidende Erfahrung, positiv oder negativ, die werden ja wahrscheinlich in der frühen Kindheit angelegt. Und es war so, dass besonders die Frömmsten waren irgendwie auch immer die mir Liebsten, die waren am nettesten, die waren am großzügigsten. Und diese Assoziation von Gläubigkeit mit Größe, mit Güte, mit Freigebigkeit, mit Toleranz, das war etwas für mich ganz Selbstverständliches.
Das ist ja in der kindlichen Erinnerung immer mit Bildern verbunden. Welche Bilder tauchen da auf, wenn Sie an diese Leute denken?
Naja, es sind ja eine Reihe von Bildern auch immer, tauchen in meinen Büchern immer wieder auf. Und Sie haben ja die Tante Lobert genannt aus dem Schrecken Gottes. Da gibt es so viele andere Bilder. Also ich kann mich erinnern, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das schreibe, aber da war ich noch sehr, sehr klein. Also meine Großmutter war zu Besuch, die Mutter meines Vaters in Siegen. Und es gibt diese Berberitzen, also die dann sortiert werden müssen, die man wohl mit den kleinen Haken, die kleinen Stiele mal rausrupfen muss. Eine ziemlich anstrengende Arbeit. Und sie machte das. Und die Mutter war einkaufen oder wo immer sie war. Und die Großmutter hat mich immer spielen lassen. Sie war wie alle Großmütter. Im Nachhinein könnte man sagen, es hätten andere nicht religiöse Großmütter vielleicht auch gemacht. Nur für mich war es eben eine fromme Großmutter, eine, die streng religiös war. Sie hat mich halt spielen lassen und die Mutter kam nach Hause und sah entsetzt, wie ich auf diesem Haufen Ritzen sitze und voll gespritzt bin mit roter Farbe und alles. Und die Mutter regt sich fürchterlich auf und die fromme Großmutter sagt, ach, lass ihn doch spielen. Und diese Haltung, natürlich gibt es die absolut auch unter nicht-religiösen Großmüttern. Nur was ich sagen will, ist, dass sie bei mir zufällig eben auch mit einer bestimmten religiösen Verfasstheit einherging. Und jetzt kann ich hinterher mir sagen oder ich kann im Studio 30 Jahre später sagen oder 40 Jahre später sagen, mir ist klar, dass man jetzt nicht religiös sein muss, damit man eine solche Güte gegenüber Kindern haben muss. Nur das Kind nimmt es ja nicht so wahr. Das Kind nimmt wahr, dass die fünfmal am Tag betende Großmutter, die in jedem Satz eine religiöse Floskel einbaut, die ihren Alltag wiegt in der Melodie der Religion, dass sie zugleich diejenige war, die immer ein offenes Wort für die Kinder hatte.
Sie schreiben in Der Schrecken Gottes eines Ihrer bemerkenswertesten Bücher auch, in dem Sie sich auseinandersetzen mit der Frage, wie ein barmherziger Gott all das Unglück, das Böse in der Welt zulässt, also die berühmte Theozide-Frage. In diesem Buch schreiben Sie, das größte Vertrauen habe ich in Menschen des religiösen Typus. Ihnen ist die Güte wesenseigen. Ist es das, was Sie meinen, wenn Sie von Ihrer Großmutter reden?
Ja, also ein bestimmter Typus. Also das gilt natürlich nicht für alle religiösen Menschen, aber es gibt so eine bestimmte Form der Frömmigkeit, die ich auch auf Reisen immer wieder wahrgenommen habe. Es ist ja so, man reist. Sie wissen, ich bin oft in Gebieten unterwegs, wo es eben auch gefährlich sein kann oder wo man sich verlassen muss, wo man ein Gefühl entwickelt, wem kann man vertrauen, wem nicht. Das entwickelt sich über die Jahre. So anders geht es gar nicht. Und man liegt nicht immer richtig, aber es entwickeln sich doch so Sensorien dafür, wo man ist in Situationen, wo man jetzt einem Menschen entweder sein Leben anvertraut oder nicht. Also das sind oft Sekundenentscheidungen in bestimmten kriegerischen Auseinandersetzungen. Durch welche Tür geht man, wenn einen Polizisten verfolgen oder Soldaten verfolgen und so weiter und so fort? In welches Haus geht man mit zum Beispiel? Und ich habe so eine Wahrnehmung empfunden, die ich jetzt wissenschaftlich nicht und empirisch nicht belegen könnte. Aber es gibt eine bestimmte Art von Frömmigkeit, oft bei sehr einfachen Menschen, die zwingend einhergeht mit Güte. In allen Religionen. Und die ist nicht identisch mit der Frömmigkeit, aber diese Frömmigkeit bedingt eine Güte. Weil diese Menschen so durchdrungen sind von dem Moment der Nächstenliebe oder Barmherzigkeit, dass sie einem nichts Böses tun werden. Wie gesagt, wenn man das ausspricht, ist es schon falsch, weil es schon zu banal wirkt. Aber ich habe auf meinen Reisen oft bemerkt, ob das nun in Indien war oder in christlichen Ländern oder in islamischen Ländern, dass einem doch eine bestimmte Art und Weise des Sanftmutes wieder begegnet.
Vielleicht ist das das Urvertrauen, das Sie mit der Muttermilch aufgesogen haben. Was glauben Sie, was Sie weitergeben? Sie haben, ich glaube, zwei Töchter, die die katholische Grundschule besucht haben. Was werden Sie weitergeben?
Ja, im besten Fall etwas davon. Das besten Fall etwas von dem, was ich erlebt und mitbekommen habe.
Haben diese religiösen Erfahrungen, die Kindheitserfahrungen der Religion eigentlich am Ende immer wieder den Beobachtungen standgehalten, die Sie in Krisengebieten, wo Sie als Reporter auch unterwegs waren, die Sie in Krisengebieten gemacht haben, in denen Sie eigentlich die hässliche Fratze der Religion auch immer wieder gesehen haben, was sie anrichten kann, welches Unheil im Irak, in Syrien.
Nein, das kommt in den Büchern auch immer wieder zum Ausdruck, dass die Wirklichkeit eben nicht in Einklang zu bringen ist mit dem, was in den Büchern steht. Und aus diesem Ungenügen, Gott sagt, siehe, es war gut. Aber auf den ersten Blick sieht man, es ist gar nicht so gut. Dadurch entsteht ja die religiöse Bewegung, auch die ganze Kultur, die Theologie entsteht ja auch genau aus solchen Fragen. Das ist doch nicht gut. Wie kann man das in Einklang bringen? Und das ist ja die Aufgabe des menschlichen Denkens und des Geistes und der Kulturen. Religionen sind ja nicht Gott pur, sondern Religionen sind der Ausdruck des menschlichen Umgangs mit religiösen Offenbarungen oder mit Worten, die für göttlich gehalten werden. Und insofern umfassen sie die ganze breite menschliche Erfahrung, aber auch die breite menschlichen Charakters, im Bösen wie im Schlechten. Es ist ja nicht so, dass die Welt besser wäre ohne Religion, das würde ich bezweifeln. Sie ist nur leider mit Religion auch kein guter Ort. Also das ist ja nicht so, dass das in arreligiöse Gesellschaften deswegen jetzt sehr viel friedlicher wären oder weniger Verbrechen stattgefunden hätten im 20. Jahrhundert durch nicht-religiöse Ideologien. Aber das hilft nicht bei der Erkenntnis, dass die Welt aber auch keine bessere wird mit Religion. Das heißt, offenbar gibt es in Menschen dieses Potenzial zum Bösen und zu Kriegen und zu Gewalt. Und ob er nun selbst religiös ist oder nicht, es kommt zum Ausdruck.
Eins Ihrer ersten auch erfolgreichen Bücher hat den Titel Gott ist schön. Es ist eine Reflexion über den Koran, über die Schönheit der Koranrezitation. Ich glaube, damit haben Sie auch promoviert zu diesem Thema. Wie kriegen Sie das zusammen? Einerseits Gott ist schön, die Welt ist, so wie sie sich in Konfliktgebieten zeigt, hässlich. Mit diesem Thema ringen Sie ja immer wieder in Ihren Schriften.
Aber es entspricht doch unserer menschlichen Erfahrung. Man muss doch nur jedes einzelne menschliche Leben nehmen, das voll von diesen widersprüchlichen Erfahrungen. Es ist ja nicht so, dass der ganze Schrecken, wenn jemand uns sehr nahestehendes stirbt oder wenn er gerade vielleicht sogar in großen Qualen stirbt oder ein Kind, das früh umkommt zum Beispiel und die Eltern trauern. Das ist ja nicht so, dass es gibt das und es gibt all das Glück, das wir auch empfinden in der Liebe, in der Kultur, in der Natur, in der Sexualität und so weiter und so fort. Das heißt, die Dinge gleichen sich nicht irgendwo in der Mitte an, sondern sie sind so schroff nebeneinander. Und so ist es, so ist unsere Wirklichkeitserfahrung. Und das, was ich an Religion interessant finde und auch dezidiert an der Bibel interessant, also so packend finde, ist, dass sie all dieser menschlichen Erfahrung in ihrer ganzen Breite einen Ausdruck gibt. Also nicht nur den schönen und hehren Gefühlen, sondern die Bibel ist ja auch voller Klage, voller Zorn. Zorn auch auf Gott, der diese Wirklichkeit eingerichtet hat. Voller Zweifel, voller Haderns, auch von Krieg und von Gewalt. Diese Bücher sind ja voll von diesen Dingen. Das heißt, heilig sind sie in dem Sinne, in dem sie der menschlichen Erfahrung in ihrer ganzen Breite einen gültigen Ausdruck geben. Sonst würden sie nicht über 2 oder 3000 Jahre immer weiter neuen Sinn produzieren, sonst würden wir sie einfach vergessen. Aber offenbar sind solche Bücher oder ist die Bibel auch nach 2000 Jahren in der Lage, uns etwas zu sagen. Wenn sie nur von den schönen Dingen sprechen würde, dann glaube ich, würde sie auch wahrscheinlich vergessen, weil sie dann mit unserer Wirklichkeitserfahrung nicht kongruent wäre.
Ist das womöglich das Wesen eines heiligen Textes, so wie Sie ihn lesen, dass er so vieles auch offen lässt?
Das wäre das Wesen auch eines poetischen Textes. Auch ein poetischer Text lässt vieles offen.
Was unterscheidet dann den poetischen vom heiligen Text?
Also ich glaube nicht unbedingt die Form. Also der heilige Text ist genauso durch eine poetische Sprache zusammengesetzt und man muss ihn genauso auch mit den Mitteln der Literaturwissenschaft studieren, um ihn verstehen zu können. Aber natürlich ist der Wahrheitsanspruch eines religiösen Textes, eines Offenbarungstextes ein anderer als bei einem literarischen Text.
Und wie gehen Sie persönlich mit diesem Wahrheitsanspruch um?
Ich wüsste gar nicht, ob das die Leute jetzt interessiert, wie ich persönlich dies und jenes finde. Ich finde ja generell auch die Privatisierung auch sozusagen des literarischen Diskurses, der ist mir eher suspekt. Das sagt jemand, der in seinen Büchern ziemlich sich äußert, aber auch in den Büchern hat es immer eine Form. Selbst dass ich im ungläubigen Staunen, ist er nicht 1:1 derjenige, der ihnen gegenübersteht, sondern ist auch ein literarisches Ich. Und der katholische Freund, den gibt es vielleicht gar nicht so, wie er dort steht, sondern das deute ich ja auch im Nachwort an.
Ist eine Figur, die immer wieder auftaucht.
Das heißt, auch dieses Buch hat eine Form. Und auch dieses Buch ist kein Tagebuch, in dem ich mal privat meine Gedanken formuliere. Das sähe vielleicht ganz anders aus, sondern es ist in einer bestimmten Form, erzähle ich Dinge, die mit Sicherheit etwas mit mir zu tun haben, aber die nicht 1:1 mein Privatmonolog sind, sondern durch eine bestimmte Form getragen werden. Und ich finde, das, was ich privat zu sagen habe, ist vielleicht ganz uninteressant oder jedenfalls unwichtig. Und das, was hoffentlich irgendwie dann doch den einen oder anderen interessiert, sind die Texte oder ist das Sprechen, das einen anderen adressiert. Und damit es einen anderen adressiert und einen anderen erreicht, muss es ja eine bestimmte Form haben, sonst wird es beliebig und wird es schwammig und wird es nicht präzise. Und das hoffe ich in meinen Büchern, dem jedenfalls nahe zu kommen.
Klar, aber wenn man sich mit Ihnen und mit Ihren Büchern beschäftigt, trifft man immer wieder auf Persönliches. Es ist ein Stilmittel, so scheint es fast, absolut, dass Sie Ihre Analysen erden mit Ihren persönlichen Erfahrungen.
Ja, aber ich lasse sie auch genau sehr bewusst immer ein bisschen offen, was genau jetzt autobiografisch ist oder was nicht oder was stimmt. Also das finden Sie in all den Büchern. Und ich finde ja gerade, da bin ich nicht der Einzige, schauen Sie sich doch nur mal im Kino um, was in guten, tollen Filmen heutzutage oder in Literatur, wie Autoren auch immer wieder ihre eigene Person hineinbringen. Und es ist genau diese von der Literaturkritik ja so wichtig genommene Grenze von Fiktion und Nonfiktion, die sich schon in der Spiegel-Bestsellerliste ausdrückt, ist man da oder da. Und wenn es das ist, dann ist es ja nicht richtig ernst, dann ist es ja mehr so erfunden. Und dann ist es alles so richtig. Das würde ich ja bestreiten, dass es diese scharfe Grenze gibt. Und den Leser sozusagen auch sich die Fragen zu stellen zu lassen, die sich stellen, das ist ja genau der Sinn eines solchen Schreibens, dass man etwa jetzt in Große Liebe zum Beispiel, also in dem Roman vorher, dass ich sagen, die äußerliche, ganz leicht veränderbaren, ich hätte ja sagen können, das wäre eine katholische Stadt. Ich hätte ja sagen, das ja erfinden können. Aber dass ich sagen, die äußerlichen Aspekte genauso sagen, alle sagen, zusammensetzen, als könnte all das autobiografisch sein und zugleich 2 oder 3 Signale gebe, wo der Leser bei dem ersten Wikipedia-Klick weiß, das kann nicht autobiografisch sein. Also das genau das offen zu lassen und sich, damit der Leser selbst vielleicht dann irgendwann im besten Falle diese Grenze von Fiktion, Nicht-Fiktion auch etwas in Frage stellt. Sagen, dass diese Grenzen sich, die ja auch nicht unserer Wirklichkeit, unserer Wahrnehmung entsprechen. Also manche wissen wir eigentlich immer genau, ist das jetzt wirklich so? Oder ist wirklich zum Beispiel ein Traum-Ich? Ist das nicht das viel realere Ich, als das Ich, das Ihnen jetzt gegenübersteht? das Traum-Ich, das ich vielleicht auch bin, das empfindet vielleicht viel tiefer, als ich es tue, der hier durch die Stadt läuft oder hier vor dem Mikrofon steht.
Wenn man Kritiken über sie liest, meistens sind die sehr wohlwollend, dann liest man immer wieder, sein Grundthema ist die Auseinandersetzung Glaube und Gesellschaft, Islam und Christentum. Doch, wenn man es nachliest, taucht es ja häufig auf. Wenn man ihre Bücher liest, hat man oft eher das Gefühl, dass sie die eigentlich existenziellen Grunderfahrungen des Menschen interessieren. Schmerz taucht immer wieder als ein Leitmotiv darin auf. Leid, aber auch Hoffnung, Liebe. Ist es eher das als dieses Einordnen in die Kategorien Gesellschaft und Glaube, was sie immer wieder packt?
Also die Gesellschaft, also ich würde mal fragen, welcher Autor setzt sich nicht mit Gesellschaft auseinander? Den Autor möchte ich mal erleben, der worüber denn sonst? Also und Glaube ist auch ein so allgemeines Thema, das ist auch dann die Zuschreibung ist dann so nichtssagend. Und das ist das einzige Tröstliche an solchen Zuschreibungen, dass sie ja nichts sagen. Sonst müsste man sich ja irgendwie. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt mich hinsetze und mir überlege, ich setze mich mit diesen jeden Themen auseinander, also schreibe ich jetzt dieses oder jenes Buch. Sondern ich laufe halt durch die Welt oder ich lese Bücher und bleibe an manchen hängen. Und so von außen kann man dann vielleicht bestimmte Motive wahrnehmen, und dazu gehört sicherlich auch Glaube. Das ist aber eben auch die von Ihnen genannten Themen oder Sexualität zum Beispiel oder Musik, die sich so durchziehen. Aber man selber nimmt das ja gar nicht so unbedingt wahr. Und dann ergeben sich immer Überraschungen. Also ich glaube, hätte mir jemand vor 6 Jahren gesagt oder 5 Jahren gesagt, der wird mal ein Buch schreiben über Kunst, über christliche Kunst, dann hätte ich auch gesagt, naja, das vielleicht im anderen Leben mal, aber das stand gar nicht auf dem Programm. Aber diese Neugier, ich bin ein sehr neugieriger Mensch. Und mich interessiert eigentlich immer die Dinge, die ich nicht verstehe, viel mehr als die Dinge, die ich verstehe. Und diese Suche, die bildet sich in den Büchern ja auch immer ab. Aber dann, wenn das Buch dann geschrieben ist, dann interessieren mich dann vielleicht andere Dinge wieder mehr.
Wie kam es, dass Sie sich so intensiv mit dem Christentum beschäftigt haben? Hatte das etwas damit zu tun, dass Sie ein Jahr lang in Rom waren als Gast der Villa Massimo,
genau. Ja, das begann genau dort, das schreibe ich auch im Nachwort. Das war genau dieses Jahr, das mich auf die Spur gesetzt hat in Rom. Und es war auch interessant zu sehen, man ist ja, wenn man nach Rom geht als Schriftsteller, ist man ja nicht ganz naiv, sondern man weiß, es gibt eine ganze Bibliothek von deutscher Rom-Literatur. Und es gibt schon das Genre der Villa Massimo-Literatur und all das. Und das ist auch interessant zu sehen, dass Schriftsteller sich oft unterbieten, wenn sie in Rom sind. Also das ist nicht immer die besten Werke. Also nicht allen gelingt das, was Rolf-Dieter Brinkmann in Rom gelingt, dass er eins seiner besten Bücher schreibt. Das sind eher meistens die nicht so guten Bücher. Und bei Brinkmann war es ja auch der Hass auf Rom. Das ist ja das Tolle an ihm gewesen, dass er gegen diese ganze Rom-Idealisierung angeschrieben hat. Nur wenn man als Schriftsteller für ein Jahr nach Rom geht, aus Deutschland, dann geht man ja mit all dieser Tradition noch irgendwie um. Und es war auffallend schon auch für mich, dass das christliche Rom all die Vorgänge von mir eigentlich relativ wenig interessiert hat. Es ist viel eher das antike Rom. Und die ganze Auseinandersetzung, es gibt natürlich Jakob Burckhardt, aber das ist ja dann eher die Kunstgeschichte. Aber so diese, man merkt, es ist gegen die Lücke gewesen. Also es war schon so, dass ich jetzt, schon bevor ich nach Rom ging, merkte ich, da ist doch, was ist da mit dem religiösen Rom, dem katholischen Rom? Und das war nun auch das, was mich in diesem Jahr am meisten, ja, überrascht und überwältigt hat. Es war genau das. Und dann schrieb ich zu der Zeit ja meinen Roman Dein Name, und manche dieser, die ersten Bildbetrachtungen sind ja auch in diesen Roman eingegangen. Und dann hatte ich das aus diesem Buch herausentwickelt und wurde zu einem eigenen Buch.
Man liest diese Texte in Ihrem Buch, spürt, dass da oft so etwas auch ist wie tiefer Respekt, manchmal auch ein bewundernder Ton gegenüber dem, was Sie sehen als christliche Kunst, was Sie in ihr sehen. Und oft ist da eben auch ein offenes Irritiertsein, ein Abgestoßensein.
Ja, das ist doch so, wenn man ist doch auch gut, wenn man dem einen Ausdruck geben kann, dann wird es ja auch vielleicht wird auch das Lob viel ehrlicher. Also wenn sozusagen wird ja die Bewunderung wird ja vielleicht auch viel viel glaubwürdiger, wenn man zugleich auch die Irritation respektvoll ausdrückt.
Sie sprechen einmal von Ihrem eigenen Christentum. Was ist damit gemeint?
Ja, ich will das jetzt nicht selber deuten. Also das ist eine Formulierung, die zieht sich so ein bisschen durch das Buch. Und ich kann sogar vielleicht verraten, dass eigentlich der Arbeitstitel des Buches immer das genau das war, das eigene Christentum. Gerade weil es deutbar ist, also weil es sozusagen offen ist für Auslegung.
Aber es ist natürlich riskant, gerade in der heutigen Zeit. Sie sind Muslim, Sie sind schiitischer Muslim, Sie bekennen sich zu Ihrem Glauben und Sie schreiben vom eigenen Christentum.
Ja, aber Sie merken ja, in der islamischen Tradition gibt es gerade in der mystischen Tradition sehr, sehr viele. Hikmah Issawiyah, die christliche Weisheit, sehr, sehr nahe war und die dezidiert dem Vorbild Jesu gefolgt sind und Muslime waren. Das heißt, so ungewöhnlich ist das da nicht. Also innerhalb des islamischen Offenbarungskonzeptes hat ja Gott nicht nur zu verschiedenen Völkern in verschiedenen Sprachen gesprochen, sondern er hat, jedenfalls sagen das viele Mystiker, er hat diesen Völkern auch verschiedene Dinge gesagt. Das heißt, diese Dinge ist nicht so, dass es allen das Gleiche gesagt wurde, sondern die Dinge ergänzen sich vielleicht auch ein bisschen. Hier und dort widersprechen sie sich vielleicht auch, aber sie ergänzen sich vor allem. Und das, was die Mystiker mit dem Christentum, mit Jesus vor allem verbunden haben, war eben das Moment der Feindesliebe, das über die Nächstenliebe hinausgeht. Es wurde sozusagen islamisiert, aber es blieb doch auch als etwas Christliches erkennbar innerhalb des Islams. Insofern ist es vielleicht in der heutigen Zeit, wo man mit einem allgemeinen Unwissen zu tun hat, auch unter Muslimen, vielleicht ein bisschen, mag der eine oder andere das provokant empfinden, aber es gibt dafür eine lange Tradition, auch, wie soll ich sagen, einer islamischen sogar Christologie.
Es gab auch Ihren Vater, der, wenn er...
Der Großvater war das.
Der in die Kirche ging und dort seinen Gebetsteppich ausrollte.
Das war der Großvater, ja. Genau, das wurde damals auch nicht so als, es wurde nicht irgendwie als skandalös empfunden. Im Gegenteil.
Aber Sie können auch beten in einer Kirche.
Ja, aber ich glaube, wenn ich einen Gebetsteppich ausrollen würde, das würde heute als Provokation empfunden werden, was ja auch nachvollziehbar ist.
Herr Kermani, könnte das eine Erklärung sein für das Außergewöhnliche in Ihrer Arbeit, dass Sie in einer Zeit, in der immer stärker polarisiert wird zwischen Westen und arabisch-islamischer Welt, dass in einer solchen Zeit ein Schriftsteller wie Sie kommen, der das miteinander vereinbaren kann?
Also das weiß ich ja gar nicht, ob das außergewöhnlich ist und was das dann wäre, das kann ich nicht beurteilen. Also das es ist ja immer so.
Ist ja ungewöhnlich.
Also ja, es ist, ja, aber es für, ist, Sie, für, ja. Sie, für mich selbst ist es ja nicht ungewöhnlich, weil ich tue das, was ich sagen, tun möchte oder was organischer gibt aus meiner Wahrnehmung der Welt und aus den Büchern, die ich lese. Und zwar wirklich beides gleich wichtig. Also die Bücher, die ich lese, sind genauso ein Teil meiner Wirklichkeitserfahrung. Nicht nur die Wirklichkeit, die ich jetzt als Alltag erlebe oder auf Reisen. Und also ob das dann ungewöhnlich ist, das kommt einem selbst ja nicht so vor. Aber das gilt ja für alle ungewöhnlichen Hobbys, dass man sie selber für normal hält. Also dass das...
es ist sicherlich nicht Ihr Hobby, das Schreiben.
Nein, nicht das Hobby, aber was ich sagen will, ist, ich bin ja aufgewachsen. Also ich kann ja die Kulturen nicht als so streng geschieden voneinander wahrnehmen. Das entspricht ja überhaupt nicht meiner Erfahrung auf dieser Welt. Also was soll ich denn sagen? Ich reise durch die Welt und ich treffe in Teheran Schriftsteller, die kennen sich besser mit Goethe und Hölderlin und Jean-Paul aus als die meisten Kollegen hier in Deutschland. Und die sind absolut dem europäischen Wertekanon verpflichtet und sind in gewisser Weise viel eher Europäer als diejenigen, die heute lauthals Europa ablehnen, obwohl sie jetzt in Europa wohnen. Sagen wir, Orhan Pamuk ist ein viel besserer, im emphatischen Sinne, ein viel, viel eher ein Europäer, als sagen wir die Anhänger von Pegida, die jetzt über die Islamisierung des Abendlandes schwätzen. Oder was mache ich mit den orientalischen Christen? Für die es ja wichtig ist, dass die als Araber erkennbar bleiben, weil das eben ihre Kultur ist. Und wenn wir sie sozusagen westlich vereinnahmen, dann entziehen wir ihnen den Boden unter den Füßen. Gehören die nun zum Orient, wenn dieser Orient aber rein islamisch ist, dann gehörten sie ja nicht mehr dazu. Oder gehören sie zum Westen? Aber da wollen sie gar nicht dazu gehören, weil sie ja orientalische Christen sind. Also all unsere Kategorien gehen nicht auf in dieses Schemata. Selbst die Kategorie des Dialogs der Kulturen ist ja schon eine Farce. Mit wem sollten sich denn zum Beispiel die orientalischen Christen unterhalten? Also dann gehören sie zum Westen oder gehören sie zum Islam? Die fallen raus. Mit wem sollten sich die Muslime hier unterhalten? Mit dem Islam oder mit dem Westen? Oder sollen sie Selbstgespräche führen? Aber auch die deutsche Tradition, also die überhaupt Literatur, geht nicht auf in diesen engen Kategorien. Zu wem gehört Kafka? Ein deutscher Schriftsteller, ein deutschsprachiger Schriftsteller, in Prag als Jude gehört es eigentlich zu keinem richtig, aber doch irgendwie zu allen. Und deutsche Kultur, jedenfalls bis zum Zweiten Weltkrieg, bis zu der großen Homogenisierung, die stattgefunden hat, die jetzt vielleicht ein bisschen aufgeweicht wird wieder durch die ganzen Migranten und Einwanderer, ist eine wirklich auch multikulturelle Tradition gewesen. Viele der großen deutschen Dichter waren mehrsprachig. Sie schrieben Deutsch, aber sprachen im Alltag eine andere Sprache. Sie gehörten zur deutschen Tradition, aber waren vielleicht Juden. Also all das, schauen Sie doch nur mal heute. Und ich glaube, dass diese Fragen übrigens auch in 10 Jahren auch nicht mehr so gestellt werden, weil ich gehöre noch zu einer Generation, wo es auch sozusagen durch die Schulpolitik so war, dass man ja die Ausländerklassen geschaffen hat. Man hat die ganzen Ausländer in eine Klasse, weil man dachte, die gehen zurück. Und alle Deutschen blieben unter sich. Bei mir in Siegen gab es keine anderen Ausländer, da war ich sozusagen als Einziger da. Aber früher war es ja erklärte Schulpolitik, dass man die Leute nicht integriert, dass sie sozusagen unter sich bleiben und die Deutschen unter sich bleiben dürfen. Aber gehen Sie doch heute mal gehen in eine ganz normale Kölner Schule. Die jungen Leute, die wir vielleicht als nicht so politisch wahrnehmen oder an denen wir dies und jenes vermissen, aber für die ist das vollkommen selbstverständlich, dass man irgendwie Deutsch ist, aber zugleich auch was anderes ist. Dass man bei der WM zu Deutschland hält, aber auch für die Türkei ist. Dass es beides geht. Und wenn sie halt gegeneinander spielen, ist es ein großes Happening. Also das ist so eine Art von Normalität, wo dann ihre Fragen plötzlich ganz unnormal werden. Nicht nur meine Tochter, sondern auch, glaube ich, die Schulkameraden und Schulkameradinnen meiner Tochter. Die könnten mit diesen Fragen genauso wenig anfangen, glaube ich, weil für sie ist das ganz normal, dass der eine hierher kommt und dass sich Kulturen mischen und dass diese Eindeutigkeiten eben nicht da sind, die von Ideologen immer behauptet werden.
Aber ich glaube, dieses Nebeneinander, sich gegenseitig beeinflussen unterschiedlicher Kulturen, das ist ja das, was Sie häufig auch, wenn Sie unterwegs sind, erlebt haben. Sie waren 2012, glaube ich, in Syrien, letztes Jahr im Irak. Und Sie sehen jetzt, wie diese Welten, in denen diese Kulturen nebeneinander existierten und sich gegenseitig auch sehr stark beeinflussten, zu Bruch gehen.
Ja, ich muss aber nochmal darauf zurückkommen, weil Sie sagen, Sie sind auf Reisen. Ich muss gar nicht mein Zimmer im Büro verlassen. In meinem Büro gibt es links und rechts Bücherwände, da ist die ganze Welt. Und ich greife doch nicht irgendwie in der Kategorial, wenn ich ein gutes Buch lesen möchte, jetzt mal zu der Kultur X oder Kultur Y, sondern greife nach einem tollen Liebesroman oder einem wunderbaren Gedicht. Also schon in meiner täglichen Arbeit sind diese Kulturen komplett gemischt und ich glaube bei jedem Leser, der ja auch nicht nur immer nur das liest, sondern unsere Erfahrung setzt sich aus vielen verschiedenen Dingen zusammen und natürlich auf Reisen noch einmal mehr, aber um Ihre Frage zu beantworten, ja, da geht jetzt eine Kultur zugrunde, die geht unter, deren Ausläufer ich als Student noch kennen und lieben gelernt habe.
2012, als Sie in Syrien waren, und das ist ein Kapitel in Ihrem Buch, das mich persönlich auch sehr getroffen hat, waren Sie in dem Kloster Mar Musa, das Moseskloster in Syrien.
Nee, das ist halt eine christliche Gemeinschaft, die sich dem Islam verschrieben hat, also der Freundschaft zu den Muslimen und die sich sehr stark mit dem Islam auseinandersetzt als Christen. Also die sind sehr orthodox, sind sehr fromm, sehr katholisch. Aber das Spezifische an dieser Gemeinschaft von Christen ist dieses Moment der Liebe zum Islam. Und da staunt man, also ich glaube, da würde jeder staunen. Also das ist ja etwas, was man erstmal nicht so ganz begreifen kann. Also wie, bitteschön, das ist eine christliche Gemeinschaft, die sich dem Islam verschrieben hat. Und dieses Staunen, das dem bin ich natürlich nachgegangen. Hinzu kommt da was anderes. Das war eben auch auffällig auf meiner Syrienreise. Es gibt ja hier so das Bild, sozusagen, die Christen seien ja alle irgendwie mehr oder weniger pro Assad, weil Assad die Minderheiten schützen würde. Und das hat sich auf meiner Reise eben überhaupt nicht bestätigt. Sehr viele Christen waren, genauso wie Muslime, gegen die Diktatur von Assad. Und die Gemeinschaft von Mar Musa gehörten zu den schärfsten Assad-Kritikern. Und haben die eigene Kirche auch kritisiert dafür, dass sie nichts sagt zu den ganzen Massakern. Insofern war es für mich einfach auch politisch sehr interessant, diese widerständigen Christen im Süden kennenzulernen, die es ja auch immer noch gibt.
In Ihrem jüngsten Buch Ungläubiges Staunen hat man das Gefühl, dass da ein islamischer Schriftsteller plötzlich auch seine Liebe zum Christentum zeigt. Hat das etwas mit dieser Begegnung womöglich zu tun?
Also gut, das Buch habe ich früher begonnen, also schon vor der Begegnung mit der Gemeinschaft in Mar Musa, aber Es gibt schon etwas, was natürlich auch einen Maßstab setzt. Wenn man solche Menschen, die ja wirklich Heilige sind, also die auch im schlimmsten Worte des Sinnes als Märtyrer, als Opfer, die ihr Leben hingeben oder es bereit sind, die jetzt vielleicht leben oder jedenfalls. Und wenn man solchen Menschen begegnet, ohne dass man sich jemals einbilden würde, selbst ein solcher Mensch zu sein. Aber dass es solche Menschen gibt, setzt einen Maßstab für mich, dass das möglich ist, dass eine solche Liebe auch zum angeblichen Feind und natürlich aus Sicht vieler Christen, speziell in Syrien, sind Muslime nun einmal der Feind, weil der IS auftritt als islamisch. Und dass jemand die andere Gemeinschaft, sie unterstützt, über die Grenzen der eigenen Gemeinschaft geht, das ist schon etwas, hinter das ich nicht einfach zurückgehen kann. Und ich glaube schon, insgesamt ist es unsere Aufgabe, kritisch mit der eigenen Tradition umzugehen, aber freundlich mit den Traditionen der anderen.